Das ist unsere journalistische Spülmaschine. Wir haben uns wirklich vor etwas längerer Zeit schon damit beschäftigt, welche Arbeitsschritte in unserem redaktionellen Alltag sich durch Automatismen ersetzen und übernehmen lassen. Nun ist es so, dass das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg ermittelt, wie viel dessen, was in einem bestimmten Beruf gemacht wird, kann Stand heute von einer Maschine übernommen werden, mindestens genauso gut oder besser. Im Bereich des Journalismus ist das mittlerweile so, dass die Substituierbarkeitsquote bei 40% liegt. 2 der 5 Kerntätigkeiten eines Journalisten können laut dieser Studie übernommen werden von einer Maschine.
Sascha de Venier ist Chefredakteur bei Studio 47 in Duisburg, dem letzten privaten lokalen TV-Sender in Nordrhein-Westfalen. Und dort arbeiten sie sehr viel mit künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel hat auch Sascha schon sich ersetzen lassen durch einen Avatar in einer Nachrichtensendung. Aber darüber hinaus gibt es auch noch weitere viele Anwendungsfelder. Und er sagt, KI wird gerade uns kleinen Sender im lokalen am Ende retten können, wenn wir sie richtig einsetzen. Und wie wir sie richtig einsetzen und wie die Lage des Lokaljournalismus und speziell des lokalen TVs insgesamt gerade so ist und was wir tun müssen, um ihn zu stärken, darüber spreche ich mit Sascha in dieser Folge. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. In dieser besagten Folge geht es um Lokaljournalismus. Meine These ist ja, es gibt wenige Bereiche in dieser Medienbranche, über die so gerne gesagt wird, wie wichtig sie ist und die gleichzeitig so gefährdet ist. Immer wieder gibt es Studien, die Bedeutung von Lokaljournalismus unterstreichen, denn Demokratie und Zivilgesellschaft ist eine Binse, aber es stimmt nun mal, beginnt vor der eigenen Haustür. Fehlt lokale Berichterstattung, bricht eine wichtige Säule weg. Die viel zitierten News Deserts in den USA zeigen die Auswirkungen weniger gesellschaftliche Teilhabe, weniger Glauben in die Demokratie, extremeres Wahlverhalten. Die Frage ist dann immer so ein bisschen, sind wir bei uns schon auf dem gleichen Weg? Die Gefahr besteht auf jeden Fall, denn der ökonomische Druck auf lokale Medien wächst und wächst. Das gilt natürlich auch und vor allem auch für lokales TV, das sich ja in unserer Aufmerksamkeitsökonomie TikTok und Co. gegenüber sieht und ja da auch bestehen muss in diesem Kampf, in diesem Wettbewerb um die Aufmerksamkeit. Und TikTok, das gibt es auch in Duisburg. Warum sage ich das? Weil mein heutiger Gast dort einen Lokal-TV-Sender betreibt, einen sehr besonderen Lokal-TV-Sender als Chefredakteur. Und er ist für mich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ihn schon sehe hier in meinem kleinen Fenster, für mich einer der innovativsten Lokaljournalisten des Landes. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Und ich möchte ihn nichts weniger fragen als, ja, wie retten wir denn jetzt den Lokaljournalismus? Sascha de Venier ist da von Studio 47. Hi, grüß dich.
Lukas, hi, danke für die Einladung. Ich werde ja ganz rot hier.
Ja, ist also the bar is high, wie der Engländer sagt.
Danke dafür, ja.
Sehr gut. Bevor wir uns der Frage widmen, wie wir jetzt den Lokaljournalismus retten, lass uns ein bisschen sprechen über Studio 47. Ja. Das ist ja durchaus eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen. Grüße übrigens nach NRW, mein Heimatbundesland.
Ja.
Warum braucht Duisburg Studio 47?
Ja, nicht nur Duisburg braucht Studio 47.
Also darüber hinaus
Im Grunde genommen ist das eine Sache, die an ganz vielen Stellen ja entscheidend ist. Und du hast es in deiner Anmoderation schon sehr richtig gesagt, wo lokale Medien nicht mehr vor Ort ihre Präsenz entfalten, Öffentlichkeit kuratieren, den Diskurs begleiten, katalysieren und all diese schönen Dinge, da hat eine Gesellschaft ein riesengroßes Problem. Und jetzt sitzen wir hier mit Studio 47 in Duisburg ja im Ruhrgebiet. Und unser Sendegebiet ist auch so, das westliche Ruhrgebiet und der angrenzende Niederrhein bis zur niederländischen Grenze. Und das ist ja durchaus eine Region, die es nicht immer nur leicht hat. Also hier gibt es eine ganze Menge Verwerfungen im wirtschaftlichen, im sozialen, im gesellschaftlichen Bereich. Dinge, die, wenn sie eben nicht kuratiert werden, wenn sie nicht begleitet werden durch ein starkes lokales Medium oder durch eine starke lokale Medienlandschaft, sich in Richtungen entwickeln würden, die uns, glaube ich, allen nicht recht sind. Und auch das hast du gerade gesagt. Denn da, wo lokale Medien fehlen in der Breite und Tiefe, da verwahrlost eine Gesellschaft, da radikalisieren sich die Menschen tatsächlich nachvollziehbar und belegbar zu den politischen Rändern hin. Ohne lokale Medien sind wir, auf gut Deutsch gesagt, gekniffen. Und deswegen glaube ich, dass im Grunde genommen nicht nur jede Großstadt wie Duisburg oder in Nordrhein-Westfalen, gibt es ja ein paar davon, einen Sender braucht, sondern dass wir in der Breite, und das ist ja eine Sache, die wir in Deutschland eigentlich über all die Jahre auch beobachten konnten, diese sehr dichte, funktionierende, vielfältige lokale Medienlandschaft ganz einfach brauchen. Sonst hat unsere Demokratie ein Riesenproblem.
Du hast ja jetzt die vielfältige Medienlandschaft angesprochen. Die Sonderrolle, die ihr ja in Nordrhein-Westfalen durchaus habt, ist ja, dass ihr der einzige private Lokal-TV-Sender in ganz Nordrhein-Westfalen seid.
Ja.
Was macht ihr anders?
Wir sind stur, glaube ich. Einfach.
Na gut, das haben die Westfalen ja so ein bisschen an sich, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Ja, na gut, wir sind ja Rheinländer. Das ist ja auch noch, da geht ja auch noch dieser Riesenriss durch das Land.
Das auch noch.
Auch das noch, ja.
Nee, so, von beiden ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist doch klar. Hier fließt der Rhein durch die Stadt und dann sind die Leute alleine deswegen schon zerrissen, weil die ständig überbrücken müssen und so. Ich glaube, was ganz entscheidend ist und was immer so die DNA unseres Senders war eine ganz klare publizistische Ambition bei dem Ganzen. Wenn du ein Medium unserer Gattung betreibst in der Region, egal wie gut du das machst und egal wie toll du deine Strukturen und deine Kosten und alles Mögliche im Griff hast, du wirst halt am Ende eines Jahres keine unglaublich überschwängliche Rendite erwirtschaften. Das ist eine Sache, die man sich abschmecken kann. Jemand, der reich werden will, gründet keinen lokalen oder regionalen privaten TV-Sender, sondern der macht eine Pommesbude am Hauptbahnhof auf und so. Und ich glaube,
Business-Tipps
deswegen,
mit Sascha de Vigne auch.
Viel Spaß dabei. Aber muss man auch vegane mittlerweile Currywurst anbieten, ne? Also nicht vergessen. Ich sehe das echt so. Wenn der Impuls am Anfang, wenn diese Ambition nicht stimmt, dann brauchst du es nicht zu versuchen. Wir haben den Sender vor über 20 Jahren gestartet. Wir sind 2006 auf Sendung gegangen, zu einer Zeit, als das in der Medienbranche vielleicht noch nicht ganz so krass ausgesehen hat wie heute. Und wir hatten in Nordrhein-Westfalen ja auch andere Zeiten, wo wir eine dichtere lokale TV-Landschaft hatten. Es gab in Spitzenzeiten 7 private, lokale, regionale TV-Sender hier bei uns in NRW, die mitunter ja auch Verlagsbeteiligungen gewesen sind, von der Rheinischen Post, von Dumont und so. Und die haben es alle irgendwann nicht mehr geschafft, weil entweder, ich vermute, ne, das ist in die Tüte gesprochen. Und da wird es vielfältige Gründe dafür geben, warum es an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert und warum es vielleicht bei uns funktioniert hat. Aber wir haben, glaube ich, grundsätzlich immer so einen Weg der kleinen Schritte verfolgt, was die Entwicklung unseres Senders betrifft. Und wir waren vom ersten bis zum letzten Tag, also bis heute, genau von dieser Ambition getrieben, dass wir gesagt haben, die Rendite ist das eine und wirtschaftlich muss es stimmen. Aber uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir ja einen Auftrag an der Gesellschaft zu erfüllen haben. Und wenn du dir das klar machst, dann kannst du viele andere Sachen hinten anstellen, glaube ich.
Wie sieht so eine Strategie der kleinen Schritte aus? Das finde ich interessant, wenn ich da einhaken darf.
Ja.
Weil ich häufiger das Gefühl habe, wenn man über Veränderungen gerade auch im Lokalen spricht, oft so ein bisschen die Idee ist, wir müssen jetzt alles umschmeißen. sonst sind wir nicht überlebensfähig. Und jetzt sagst du, wir gucken uns eher die kleinen Schritte an. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter ausführen? Was steckt hinter dieser Strategie?
Das trifft, glaube ich, in ganz vielen Bereichen zu. Also zunächst mal ganz offensichtlich, wenn ich die Geschichte unseres Senders mir anschaue, sind wir 2006 als zweistündiges Fensterprogramm in einer sehr kleinen Reichweite gestartet, wo wir wirklich nur in Duisburg zu empfangen gewesen sind und haben uns über die Jahre im Grunde genommen sowohl längere Sendestrecken als auch größere Sendegebiete zugemutet. Mhm. Wir sind also wirklich sehr organisch gewachsen, einfach von der Reichweite, von dem Programmumfang her, von allem, was unseren Sender heute so ausmacht. Und gleichzeitig war es, glaube ich, immer ganz entscheidend, und das versuchen wir wirklich auch sehr, sehr zäh und sehr, sehr konsequent, dass wir in jeder Hinsicht vor die Lage kommen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, und das sehen wir ja an vielen Stellen, gerade im lokalen, regionalen Medienmarkt, ist, dass du von den Trends getrieben wirst. Und dass du an vielen Stellen als Herausgeber, als Verleger, als Geschäftsführer eines Medienunternehmens nicht mehr selber die Ansagen machen kannst, sondern getrieben wirst von dem, was dir entweder die großen Player vorgeben oder was der Markt dir im Grunde genommen zumutet. Also immer zu schauen, wo wird es für uns uns hingehen und hoffnungsvollerweise immer einen halben bis einen Schritt weiter zu sein als das, was jetzt gerade so in der Welt passiert. Und da war uns eigentlich schon vor vielen Jahren klar. Ich würde sagen, das war durchaus schon so vor 10 Jahren, 2016, 2017 um den Dreh, dass das, was wir bei uns im Sender machen, was unser Programm auszeichnet, was unsere Formate betrifft, dass wir das auf Dauer werden nicht gewährleisten können. Denn das Zuschauerverhalten verändert sich. Die Erlöse im Werbemarkt waren damals schon auf dem Rückgang, ganz dramatisch sogar. Produktionsweisen, Distributionsweisen haben sich geändert. Und wenn man möglichst rechtzeitig damit anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dass es wahrscheinlich auf diese Art und Weise, wie wir es in den goldenen Zeiten hatten, nicht weitergehen wird, dann geht man diese kleinen Schritte. Dann ändert man seine Produktionsweisen peu à peu. Dann überlegt man sich, welche Tools brauchen wir in der Redaktion? Sind unsere Strukturen noch zeitgemäß? Sind unsere Distributionswege so, wie wir sie eigentlich benötigen, um unser Publikum zu erreichen? Und diese vielen kleinen Dinge, die lassen sich natürlich in einem kleinen Laden, der wir sind, mit Studio 47, sehr viel pragmatischer umsetzen, glaube ich, als in großen Einheiten, wo solche Sachen einfach gewaltige Ressourcen verbrauchen und langen Zeitraum benötigen und so. Und da sind wir, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen, das ist Fluch und Segen natürlich, klein zu sein, aber an der Stelle haben wir da, glaube ich, den großen Vorteil, dass wir schnell reagieren können und diese kleinen Schritte gehen können.
Und auch eine Art Vorreiter ja in vielen Themen geworden seid, das kann man, glaube ich, so sagen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Du hast eure Reichweite oder die Reichweite angesprochen und ja auch schon gesagt, dass ihr nicht nur Duisburg, sondern auch westliches Ruhrgebiet bis zum Niederrhein und die niederländische Grenze, schöne Gegend übrigens, wer da noch nicht war.
Ja, sehr flach.
Auf jeden Fall, ja, wer das Flache mag, aber ich war da immer ganz gerne. Ich komme ja aus dem Sauerland, da sind dann schon ein paar mehr Hügel, aber ist schon auch immer ganz gerne mal da gewesen. Also lohnt sich immer. Ja. Du hast geschrieben, dass ihr bei LinkedIn geschrieben, vor ein paar Monaten war es, glaube ich, dass ihr rund 650.000 ZuschauerInnen erreicht, zu Primetime 90.000 pro Stunde und hast dazu was Interessantes geschrieben, das möchte ich kurz zitieren. Und wir wissen ziemlich genau, wann und wo diese Menschen uns sehen. Wer regional kommunizieren will, braucht keine diffuse Reichweite in globalen Feeds. Er braucht Sichtbarkeit bei den richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Die eigentliche Frage ist nicht mehr, wie viele Menschen man erreicht, sondern ob man weiß, wen man da erreicht. Inwiefern ist Reichweite nicht mehr alles für euch?
Naja, wir stellen ja fest, dass das, was früher unser großes Verkaufsargument gegenüber der werbetreibenden Wirtschaft gewesen ist, heutzutage nicht mehr so richtig zieht. Reichweite ist schon wichtig, weil damit entfaltest du Relevanz, aber da reden wir dann eher wieder über die inhaltliche und publizistische Relevanz. Und ich finde es natürlich schon cool, dass wir, das sind 14% in unserem weitesten Seherkreis, diese 90.000 Zuschauer zur Primetime. Das ist schon ganz cool. Ne? Das ist, um es auf Duisburger Verhältnisse runterzubrechen, dreimal das Wedau-Stadion.
Like, wer es kennt.
Wer es kennt, genau. Ne? Wo der glorreiche Meidericher Spielverein zu Hause ist. Und also das ist schon nicht schlecht, deswegen klar, was ist ein Medium ohne diese Relevanz? Und die Relevanz entsteht nur in der Reichweite. Ich glaube aber, dass das kein allzu großer Wirtschaftsfaktor mehr ist. Und ich will das vielleicht an einem Beispiel festmachen. Wir erstellen für unsere Werbekunden, für unsere Medienpartner nach jeder Kampagne, die bei uns gelaufen ist, immer ein sehr ausführliches Media Reporting. Ja, wir machen eine Reichweitenmessung über Smart TV Data, also eine IPTV-Messung, wo wir also sehr, sehr genau, stundengenau die Zuschauerzahlen von uns bekommen und das auswerten können. Und das bekommen unsere Werbepartner und unsere Kunden nach jeder Kampagne immer von uns zugestellt, so ein Media Reporting. Aber es ist, glaube ich, heutzutage, und das ist Fluch und Segen der Metrik, wenn man so will, wenn man durch das, was man vermeintlich im Social-Media-Bereich an Reichweiten erzielen kann, dem Glauben, dem Irrglauben, wie ich finde, unterliegt, dass da Hunderttausende von Klicks direkt bei dir landen, die auch alle relevant sind und so ein Funnel werden und dazu führen, dass die Leute wie doof bei dir deine Produkte kaufen, dann ist das natürlich ein Irrglaube. Und wir wissen, dass ganz viele der Klicks und ganz viel von der Reichweite, die im Social-Media-Bereich entsteht, ja durch Bots passieren.
Ja, ne? Inzwischen also, ja auch belastbare Studien dazu. Ja.
Ganz genau. Also was habe ich davon? Und deswegen ist ja eine qualifizierte Reichweite. Und ich glaube, das ist das, was lokale Medien leisten können. Nicht nur wir, sondern grundsätzlich lokale Medien leisten können. Doch viel, viel wertvoller als die große, gewaltige Zahl, von der ich ja weiß, dass es im Zweifelsfall eine Chimäre ist und ich darauf nicht bauen darf.
trotz dieser Erkenntnis, die ja offen da liegt und die, wie gesagt, durch Studien belegt ist, sagst du ja auch, Lokaljournalismus ist strukturell benachteiligt. Also du hast ja jetzt schon die deine Bestandsanalyse, warum Lokaljournalismus wichtig ist, warum auch speziell ihr wichtig seid, gebracht. Was meinst du damit? Warum ist Lokaljournalismus strukturell benachteiligt?
Naja, es gab unlängst dazu eine ganz spannende Studie tatsächlich von unserer Landesmedienanstalt hier in NRW, von der LFM, Uneven Playing Field. Und Tatsache ist ja, dass auch die größeren, gerade die größeren Werbemedia-Budgets mittlerweile über den großen Teich wandern zu den Plattformen. Das heißt also, viele oder die allermeisten Gelder, die früher mehr oder weniger zuverlässig im lokalen Werbemarkt, im Medienmarkt gelandet sind, landen mittlerweile bei Meta, Google und Co. So. Und gleichermaßen und im gleichen Moment sind diese Plattformen natürlich auch Nutznießer des Contents, der von gerade lokalen Medienanbietern und eben dann auch wieder in den Regionen erstellt wird. Gewinnen also in zweierlei Hinsicht, schöpfen also diese Mediabudgets zum einen ab und monetarisieren im nächsten Moment aber auch den Content, den lokale Medienanbieter erstellen, die wiederum ja nicht mehr diese Werbeeinnahmen erzielen. So. Weswegen ich denke, dass es zum einen da, und das ist mit Sicherheit auch im Sinne einer Landesmedienanstalt, im Sinne aller Medienanstalten, die als Lizenzgebende und Medienaufsicht und als Behörde dann großes Interesse dran haben dürfen, so, dass diejenigen, die ganz offensichtlich Nutznießer sind, in vielfacher Hinsicht von dem, was gerade passiert, nämlich die Plattform, dass die zu beteiligen sind an der und da wirklich strukturellen Finanzierung von lokalen Medien. Ich halte eine Digitalabgabe, eine Vielfaltsabgabe für gerade lokale und regionale Medien für absolut zwingend. Das ist eine Sache, die für mehr Fairness sorgt, die dafür sorgt, dass die Waffengleichheit zumindest so ein bisschen wiederhergestellt wird zwischen den riesengroßen Playern auf der einen Seite und uns kleinen Medienunternehmen auf der anderen Seite. Und die auch dafür sorgt, dass die Gelder, die dort erwirtschaftet werden, zumindest in Teilen wieder da landen, wo auch die Arbeit dafür geleistet wird. Ne? Journalismus darf auch kosten und muss es ja auch. Ne? Und das ist zwar toll, wir machen den Job, glaube ich, alle ziemlich gerne. Das ist ja nicht nur ein Beruf, das ist ja für viele eine Berufung. So, das ist so. Das ist auch einer der schönsten Jobs der Welt, ganz ohne Zweifel. Aber auch Journalisten, Journalistinnen und Medienunternehmen müssen ihre Rechnungen bezahlen. Und deswegen halte ich das, was jetzt gerade in der Politik ja auch etwas intensiver diskutiert wird als in früheren Zeiten, wofür ich echt dankbar bin, für unglaublich wichtig, dass wir zu dieser Digital- oder Vielfaltsabgabe kommen, dass die Plattformen ihren Obolus leisten und dass es eine Art von Inkassostelle geben muss, die möglichst neutral und staatsfern und quotiert das, was dort vereinnahmt wird, ausschüttet an diejenigen, die wirklich für den Content und für den Diskurs in der Öffentlichkeit sorgen, nämlich an die lokalen und regionalen Medien.
Ist ja genau das, was ich auch am Anfang gesagt habe in meiner Anmoderation und damit meinte. Ne? Also diese Erkenntnis auf der einen Seite, wie wichtig gerade auch lokale Medien sind und auf der anderen Seite dann diese Situation mit den Plattformen, dass die Werbegelder dahin abwandern. Da braucht es auf jeden Fall politisch und gesellschaftliches Umdenken, um das ein bisschen anzugleichen, ein bisschen mehr vom Kuchen dann denen, die Inhalte zur Verfügung stellen, einfach zu geben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Plädoyer, weil wir ja ahnen oder auch in den USA sehen ganz konkret, was passiert, wenn lokale Medien verschwinden vor Ort. Wie würde Duisburg ohne euch aussehen oder euer Gebiet? Also die Frage, die ein bisschen da drin steckt, ist, wie ist euer Verhältnis zu euren Zuschauerinnen und Zuschauern und was würde denen fehlen konkret, wenn es euch nicht mehr gibt?
Wir sind ja in einer Stadt, die in einem starken Maße durch auch Migranten-Communities geprägt ist zum Beispiel. Wir sind in einer Stadt, die an vielen Stellen, was ich vorhin schon sagte, soziale Verwerfungen hat, die durch eine durchaus hohe Arbeitslosigkeit geprägt ist, aber auch eine Stadt, die unglaublich spannend ist in dem, was ihre Geschichte, Historie und das, was hier vorzufinden ist. Duisburg ist im Grunde genommen aus einer Römersiedlung hervorgegangen, war Kaiserpfalz, war Mitglied der Hanse, hatte im 16. Jahrhundert schon eine Universität, ist in ganz vieler, größter Binnenhafen der Welt. Also es ist unglaublich spannend eigentlich in dieser Stadt hier. Etwas, was für die Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Programms natürlich abgebildet gehört, auf der einen Seite. Und es geht ja im Lokalen, wie ich finde, gerade nicht ausschließlich um die kritische Begleitung des Alltags. Natürlich geht es auch darum, aber es geht auch in vielerlei Hinsicht darum, den Menschen einer Region, den Menschen in großen Städten vor allen Dingen, Identität zu vermitteln und klarzumachen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft hier? Ne? Bin ein großer Freund von dem, was man heute ja Constructive News nennt und Constructive Journalism nennt. Ich glaube, das ist etwas, was lokale Medien im ganz starken Maße leisten können und wo die auch viel dazu beitragen können, dass eine Stadtgesellschaft funktioniert. Und vielleicht nehme ich ein konkretes Beispiel mal, damit es ein bisschen Fleisch an Knochen kommt. Wir hatten im vergangenen Jahr, im Herbst bei uns in Nordrhein-Westfalen, ja die Kommunalwahlen. Das war hochspannend tatsächlich. Eine Sache, die wir bei uns im Programm sehr intensiv begleitet haben, mit TV-Duellen der OB-Kandidaten, mit Townhall-Talks, mit Live-Veranstaltungen, mit Off-Air-Geschichten, mit allem Möglichen, was man so machen kann im Vorfeld. Es kam zum Wahltag und im ersten Wahlgang konnte sich der amtierende Oberbürgermeister Sören Link, SPD, Sozialdemokrat, nicht durchsetzen, sondern musste in die Stichwahl gehen gegen den Kandidaten der AfD bei uns in der Stadt. Duisburg, wie fast alle Städte im Ruhrgebiet, sind eigentlich immer die Herzkammer der Sozialdemokraten gewesen. Einen AfD-Kandidaten in der Stichwahl zu sehen gegen einen Sozialdemokraten war, wie ich fand, schon ziemlich harter Tobak für eine Stadt wie Duisburg und fürs Ruhrgebiet. Und für uns war das natürlich Anlass, das noch intensiver zu begleiten in diesen zwei Wochen zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang. Am Ende, und ich glaube, das ist in weiten Teilen auch Verdienst der lokalen Medien, nicht nur unseres Senders, sondern insgesamt der Medien, die wir vor Ort haben. Am Ende ging es dann so aus, dass der amtierende Oberbürgermeister Sören Link, SPD, mit annähernd 80% die Stichwahl gewinnen konnte für sich. Und ich glaube, das hat in einem nicht unerheblichen Maße damit zu tun, dass wir als lokale Medien unseren Auftrag gerade in dieser Zeit zwischen den beiden Wahlgängen sehr ernst genommen haben, nämlich nochmal unser Publikum und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehr, sehr eindeutig und klar darüber zu informieren, was eigentlich die politischen Positionen hier sind. Also bitte nicht falsch verstehen, Parteipropaganda machen, aber ich glaube, es ist für uns als lokale Medien wirklich eine ganz vornehme und ganz wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eine Stadtgesellschaft in der Tiefe und Breite über das informiert ist, was passiert.
Ja, also ein ganz praktisches Beispiel dessen, was man ja dann immer auch in der Forschung zum Beispiel sieht, wenn lokal News-Deserts entstehen, Menschen dazu tendieren, vermehrt extreme Positionen zu wählen. Dass ein zumindest mal ein Hinweis darauf war, dass ihr und andere da sehr stark vor Ort einfach berichtet habt, dass die extremen Positionen, das kann ich jetzt an meiner Position sagen, dann keine große Chance in der Stichwahl dann mehr gehabt hatten. Also da kann man als Hinweis nehmen, dass das tatsächlich dann funktioniert, ohne dass es darum geht, irgendwie parteipolitisch jemanden zu unterstützen, sondern einfach nur die Fakten auf den Tisch zu legen und ordentlich und seriös zu informieren, damit sich jeder sein eigenes Bild dann machen kann am Ende.
Ja, genau so will ich das verstanden wissen. Ja. Und das ist mit Sicherheit auch eine Sache, die nicht ausschließlich mit unserem Sender zu tun hat. Ne? Natürlich wäre diese Stadt ohne Studio 47 um einiges ärmer. Ja. Das ist vollkommen klar. Ne? Aber so viel Eitelkeit muss sein. Wir haben zum Glück noch eine einigermaßen dichte Medienlandschaft hier bei uns in Duisburg mit drei lokalen Tageszeitungen, mit einem lokalen Radiosender, der WDR hat in Duisburg ein Landesstudio. Es gibt hier noch einen türkischsprachigen Fernsehsender, viele Online-Medien und uns. Aber das braucht eine Großstadt auch. Duisburg hat mehr als 500.000 Einwohner und ich möchte mir nicht vorstellen, wie so eine Stadt aussähe, wenn es irgendwie nur noch eine, so eine Zombie-Zeitung gäbe, weißt du, und das war's dann. Und damit wirst du den Themen und dem, was so eine Stadtgesellschaft umtreibt, einfach nicht gerecht.
Was ist eine Zombie-Zeitung für dich?
Naja, sowas, was wir jetzt leider ja an vielen Stellen sehen. Tageszeitungen, gerade im lokalen Bereich, die keine eigenen Redaktionen mehr haben. Ne? Wo also zwar der Titel zumindest pro forma noch existiert, das aber im Grunde ein Gefäß ist, nur noch ein leeres, in das Inhalte eingeworfen werden, die aus anderen Redaktionen stammen, die passend zusammengestoppelt werden, ohne dass es eine eigene funktionierende lokale Redaktion dahinter gibt, wie wir es bei einigen Zeitungstiteln jetzt hier auch bei uns im Ruhrgebiet leider schon seit einiger Zeit sehen.
Hm. Wie sichert ihr, wir haben jetzt sehr viel oder du hast sehr viel über die Relevanz gesprochen, darüber, ja, dass natürlich eine Stadtgesellschaft, gerade so eine vielfältige Stadtgesellschaft wie Duisburg, ordentlich informiert gehört und dass das essentiell ist. Wie sichert ihr euer wirtschaftliches Überleben? Welche Strategie bzw. welches Geschäftsmodell steckt bei euch dahinter? Weil wie gesagt, andere lokale Sender haben es ja nicht geschafft in NRW, aus welchen, ja, Gründen auch immer. Du hast ja schon drüber gesprochen. Wie überlebt ihr?
Das, naja, ich will nicht sagen, dass es von der Hand in den Mund ist, sondern ich glaube, und das ist auch eine Sache, die uns, wie ich finde, in aller Demut über die Jahre ausgezeichnet hat, hatte ich vorhin schon gesagt, unser Weg der kleinen Schritte. Mhm. Wir sind kaufmännisch und so immer sehr, sehr, sehr vorsichtig vorgegangen, eigentlich bei allem, was wir so tun. Und wenn ich auf unsere Erlösstruktur schaue oder auf unsere Erlösmodelle schaue, das, was wir an Einnahmen generieren, und wir arbeiten auf einem kleinen Budget hier bei uns in Duisburg, dann ist das immer schon etwas gewesen, was sich nie auf Media Sales oder so alleine konzentriert. Ne? Man würde ja vermuten, dass private Sender sich in allergrößten Teilen durch die Einnahmen aus den Werbeumsätzen generieren, durch verkaufte Werbung, Infomercials, Advertorials, alles, was so in die Richtung geht. Das macht in unserem Fall aber weniger als ein Viertel der Umsätze aus, tatsächlich bei Studio 47. Und wir haben schon relativ früh uns so diversifiziert, wenn man so will. Das heißt, uns war vollkommen klar, was ja auch sehr viele regionale TV-Sender machen, dass der Produktionsbereich für uns wichtig ist, also Produktion im Auftrag Dritter zu machen, Fremdproduktionen und Dinge, die halt mit unserer Infrastruktur halt umzusetzen sind, wo wir de facto eine TV- oder Videoproduktionsfirma sind. Das sorgt für Umsätze bei uns. Wir machen unglaublich viele Innovationsprojekte Jahr für Jahr bei uns im Sender, wo wir es bislang immer recht zuverlässig, Klopfer auf Holz, geschafft haben, dass wir auch da Fördergelder von der öffentlichen Hand erhalten, sei es aus dem Land, sei es von der EU, Sachen, die mit Sicherheit zu unserem Haushalt beitragen, hier bei Studio 47. Und ein relativ neues Geschäftsfeld, was aber zunehmend wichtig wird für uns, ist halt, dass wir die von uns entwickelten KI-Tools, die bei uns im Sender entstehen, ja auch vermarkten und lizenzieren. Wir haben mehr als 20 Lizenznehmer für unsere Tools in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, die mit unseren Tools arbeiten. Und das ist auch ein neues Geschäftsfeld für uns geworden in den vergangenen 4-5 Jahren, wo wir Umsätze generieren in einem Bereich, der auf der einen Seite zwar noch sehr viel mit dem zu tun hat, was wir machen, auf der anderen Seite aber auch etwas ist, was man von einem Medienhaus, von einem lokalen Fernsehsender wahrscheinlich überhaupt nicht erwarten würde.
Das stimmt. Und jetzt hast du mir die perfekte Überleitung geliefert, weil das Interessante oder eines der vielen interessanten Dinge bei euch ist ja genau das, was du sagst, diese Entwicklung der KI-Tools, die ihr natürlich auch selbst einsetzt bei euch, aber dann halt auch mit Lizenzen weitergebt.
Ja.
Weil du ja sagst, und du hast da dann einen sehr pragmatischen Ansatz immer, wie ich finde, wir brauchen die, gerade als kleine lokale Sender, wir brauchen KI, wir brauchen diese Tools sinnvoll eingesetzt, um unser Überleben zu sichern. Daher kam die Frage natürlich dann auch ein bisschen. Ja. Deswegen lass uns doch gerne über die Möglichkeiten, die KI euch bietet oder die Chancen, die drinstecken und welchen strategischen Wert die für euch haben, auch gerne sprechen. Ja. So mal ganz allgemein gefragt, ihr nutzt ja den Hypermedia AI Newsroom, ihr nutzt ihn nicht nur, ihr habt ihn entwickelt, mit verschiedenen Tools, die heißen dann so Botcast und ClipSense und NewsHub und ja, so. Was macht ihr damit? Alles.
Ja, im Grunde tatsächlich alles inzwischen. Mhm. Das ist unsere journalistische Spülmaschine. Wir haben uns wirklich vor etwas längerer Zeit schon damit beschäftigt, welche Arbeitsschritte in unserem redaktionellen Alltag sich durch Automatismen und durch eine Maschine, wenn man so will, ersetzen und übernehmen lassen. Und nun ist es so, dass das ist auch wirklich eine Sache, die schon seit vielen Jahren untersucht wird, dass das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg ermittelt für alle 2.500 bekannte Berufe, die wir in Deutschland so kennen, das sogenannte Substituierbarkeitspotenzial. Also wie viel dessen, was in einem bestimmten Beruf gemacht wird, kann Stand heute von einer Maschine übernommen werden, mindestens genauso gut oder besser. Im Bereich des Journalismus ist das mittlerweile so, dass die Substituierbarkeitsquote bei 40% liegt. Also 2 der 5 Kerntätigkeiten eines Journalisten können laut dieser Studie übernommen werden von einer Maschine, von einem Automaten, von einer Spülmaschine in unserem Fall, einer journalistischen. Und das war das, was uns getriggert hat, wo wir geschaut haben, was könnte das denn bei uns im Sender, was könnte das bei uns in der Redaktion sein? Und wir haben da recht viele Arbeitsschritte identifizieren können, die so standardisiert sind und im Grunde genommen quasi danach schreien, dass die automatisiert werden, weil sie, wenn sie händisch gemacht werden, halt extrem ressourcenintensiv sind, Personal und Technik aufwendig so. Das ist sehr klassischerweise die Produktion der kurzen Nachrichtenfilme, der NIFs, der Nachrichten im Film. Das sind Sachen wie die Nachvertonung von Beiträgen, das Produzieren von TV-Beiträgen, von den sehr klassischen Aufmacherbeiträgen von 2 oder 2,5 Minuten mit einem O-Ton drin. Das ist die Verschlagwortung und die Pflege und das Tagging unseres Videoarchivs, was in früheren Zeiten eine sehr händische und sehr fehlerimmanente Arbeit gewesen ist, wo unsere Media Asset Management Systeme eigentlich nie die Ergebnisse rausgeworfen haben, die wir brauchen. Auch da bietet sich ein Automatismus an, haben wir festgestellt und haben ein Tool entwickelt dafür, dass unsere Archive automatisch analysiert, auch neu ingestiertes Material und das unserem MAM-System super getaggt und redaktionell aufbereitet zur Verfügung stellen kann. Naja, und der letzte Schritt war dann, dass wir vieles von dem, was in der täglichen Programmproduktion für unsere Nachrichtensendung zum Beispiel bislang händisch gemacht wurde, auch mit unseren KI-Tools abbilden. Und mit NewsHub beispielsweise, unserem größten KI-Tool, produzieren wir komplette 15-minütige Nachrichtensendungen am Rechner. NewsHub textet uns sämtliche Skripte und Moderationen und Off-Texte und schneidet die Beiträge, macht die Nachvertonung der Beiträge. Und NewsHub ermöglicht es auch, dass wir mit den Avataren unserer Kolleginnen und Kollegen, mit den digitalen Zwillingen unsere Sendung moderieren. Das heißt also, im Grunde genommen kann ich heutzutage mit dieser Technik eine komplette TV-Nachrichtensendung mit dem Ding hier produzieren, mit dem Smartphone.
Ja.
Und brauche diese große Infrastruktur nicht mehr, die ich in früheren Zeiten ja zwingend brauchte, um eine Fernsehsendung zu produzieren.
Interessant ist ja, dass ihr die Tools selber entwickelt habt. Wir kommen gleich noch ein paar auf so ein, zwei Fragen, die sich natürlich dann auch stellen nach all dem, was du gesagt hast. Aber weil ich das auch den interessanten Punkt finde, und ich weiß, du bist kein Entwickler, du bist der Journalist bei euch, aber kannst du uns vielleicht trotzdem ein bisschen was darüber verraten, wie habt ihr die entwickelt? Weil das klingt ja so, wir haben das dann so entwickelt. Auf was für einer Grundlage stehen diese Tools?
Wir sind vom ersten Moment an ganz überzeugt gewesen davon, dass wenn wir eine Lösung für unseren Newsroom brauchen, wir nichts anfangen können mit dem, was so an Standardsoftware da ist. Wenn die Industrie uns da eine Lösung angeboten hätte oder hätte anbieten können, dann hätten wir die genommen, weil die Entwicklung unserer Tools ist ein Prozess, der mittlerweile über 5 Jahre geht und ja eigentlich auch andauert. Also sowas ist ja nie abgeschlossen. Und unsere Herangehensweise war eigentlich vor allen Dingen zu schauen, wie wir die Arbeitsweise und die Strukturen in der bisherigen herkömmlichen Art und Weise abgebildet bekommen in einem Algorithmus, wenn man so will. Ja. Unser Innovationsteam besteht aus genau 3 Leuten. Das sind unser Entwickler, der Peter Glass, das ist mein Kollege Jörg Zeiler und meine Wenigkeit. Und wir sind da sehr iterativ vorgegangen. Wir haben uns also immer einzelne Arbeitsschritte und einzelne Arbeitspakete in der Redaktion oder in der Produktion unseres Senders vorgenommen, geschaut, wie wir sowas abbilden können mit Tools wie FFmpeg oder API-Schnittstellen zu Sprachmodellen und KI-Tools, die Textgenerierung und Sprachsynthese betreiben, haben geguckt, wo wir sowas hosten können, haben uns dann entschieden dafür, dass wir das in Deutschland bei Hetzner hosten, weil das mit Abstand, wie ich finde, das beste Rechenzentrum ist, ISO-zertifiziert, DSGVO-konform und so, haben gesagt, dass wir eine Cloud-Lösung brauchen, damit das, was wir machen, auch responsiv ist und überall genutzt werden kann und sind im Grunde genommen sehr iterativ Schritt für Schritt vorgegangen und haben, wenn man so will, im Halbjahresturnus unsere Tools immer um ein bisschen mehr erweitert und mehr Funktionen und mehr Möglichkeiten reingegeben. So, ne? Aber wenn du jetzt wissen willst, wie der Peter da codet, also da muss ich passen. Der Mann ist ein gottverdammtes Genie.
Ja.
Und der macht das dann einfach.
Sehr, sehr gut. Das wird wahrscheinlich auch zu weit führen für dieses Format, aber das ist natürlich, wenn man so jemanden im Team hat, ist das natürlich Gold wert.
Ja, ja.
Die Frage, die natürlich drinsteckt, nochmal für alle, die das gerade vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, das bedeutet, und man kann sich das auch anschauen, dass eine Nachrichtensendung produziert wird, komplett mit KI, und zwar auch mit zum Beispiel einem Sascha, der nicht Sascha ist, sondern sein Avatar. Wie reagieren die ZuschauerInnen da drauf? Und welche Rückmeldungen gab es? Oder gab es überhaupt Rückmeldungen?
Also die Zuschauer reagieren komplett anders, als man das erwarten würde. Wir sind ja Journalisten, wir stehen ja auf Zahlen, wir sind ja Zahlenfetischisten, finden wir ja irgendwie so ein bisschen geil. Und jetzt ist die Landesmedienanstalt bei uns hingegangen im Frühjahr 2024 tatsächlich schon und hat eine recht große Studie durchgeführt, eine KI-Akzeptanzstudie mit mehr als 1000 Teilnehmenden, denen im Rahmen der Studie im Feld Programmbeispiele von Studio 47 gezeigt wurden. War so eine Art Blindtest. Also zum einen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer Fernsehsendungen von uns gesehen, die komplett menschlich entstanden sind, mit menschlichen Moderatoren, menschlich produzierten Beiträgen, menschlichen Stimmen und so. Und auf der anderen Seite Sendungen von uns, die komplett KI generiert sind, mit dem Avatar. Ohne zu wissen, was die eigentlich da gerade sehen. Das Ergebnis war, dass keiner mehr den Unterschied sehen kann tatsächlich, dass 26% der Befragten den echten Moderator für einen Avatar halten, aber nur 29% auch erkennen, dass der Avatar ein Avatar ist, was dann wiederum ein Drittel nicht so sieht. Also kein signifikanter Unterschied mehr bei der Fragestellung, was ist echt und was ist KI, wenn man so will. Viel spannender wird es dann allerdings, und das beantwortet, finde ich, deine Frage dann auch ganz erstaunlich plastisch. Der Avatar kommt besser an als der echte Moderator. Also mein digitaler Zwilling ist beliebter als der echte Devinje. Mein Avatar schneidet bei den Zuschauern in 5 von 9 Kategorien besser ab als ich. Also er wird wahrgenommen als sympathischer, er wird wahrgenommen als authentischer, als besser verständlich, als zeitgemäßer und als informativer, glaube ich. Also in 5 sehr, sehr entscheidenden Kategorien habe ich dann feststellen dürfen, dass mein Avatar das besser macht als ich. Und aus Zuschauersicht und wirklich bei einer großen Befragung. Das widerspricht, wie ich finde, kolossal und komplett dem, was man eigentlich so fühlt. Aber es ist ein Fakt. So. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Uns triggert ja im Journalismus eine gesunde Eitelkeit bei allem, was wir tun. Das ist ja auch gut so, weil ansonsten würden wir vieles von dem, was wir tun, nicht tun, glaube ich. Aber diese Kröte werden wir schlucken müssen, dass es an einigen Stellen einer Maschine durchaus möglich ist, das, was wir machen, genauso gut oder vielleicht besser zu machen als das, was wir da so machen. Und dass das alles nicht so ganz genialisch ist. Und dass wir vielleicht auch häufig den Trugschluss eigentlich ziehen, dass das, was wir machen, so unverwechselbar ist und so unglaublich originell. Wenn du die Zuschauer nämlich danach fragst, ist es das irgendwie gar nicht. Weißt du?
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, der dann ja auch dann zu der Frage führt, was machen wir denn mit der Zeit, die uns dann quasi, die wir frei haben, wenn die KI-Systeme jetzt unsere Nachrichtensendung produzieren am Ende. Aber noch der Schritt zurück, vielleicht einmal noch da ein bisschen rein, weil wir kennen diese Befragung natürlich auch und fand die auch sehr bemerkenswert. Ja. Die Frage ist natürlich einmal, wie das mit der Transparenz ist.
Die wussten das genau, nicht, genau.
Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt wahrscheinlich, weil wir haben ja dann schon den Anspruch, es ja transparent zu machen am Ende, wenn wir es dann senden. Ob die Befragung dann anders aussehen würde, meine Vermutung wäre nämlich ja. wenn in dem Wissen. Und das Zweite ist, gilt es auch über einen längeren Zeitraum? Also das sind einfach Fragen, ich habe keine Antwort. beantworten. Das sind tatsächlich einfach nur so Fragen, die ich mir dann stelle, wenn ich solche Ergebnisse sehe. Wenn jetzt Menschen über einen längeren Zeitraum jetzt, weiß nicht, Fan eurer Nachrichtensendung sind oder sie halt regelmäßig schauen, um sich zu informieren, ob das mit dem Avatar dann auch über einen längeren Zeitraum dafür sorgt, dass sie die irgendwie ein halbes Jahr später die Frage immer noch genauso beantworten würden und dem Avatar mehr sympathische Züge zusprechen als dir, als echten Menschen zum Beispiel. Das finde ich auch noch irgendwie eine interessante Langzeitbeobachtung dann am Ende, ja.
Ja, wäre tatsächlich mal interessant zu sehen. Ich glaube, da wird das Gleiche passieren, was auch passiert, wenn du einen menschlichen Moderator hast, dass es Abnutzungserscheinungen gibt.
Ja.
Also früher oder später ist jedes Gesicht im Grunde genommen abgefrühstückt.
Also ja, es gibt im Radio Kolleginnen und Kollegen, die sind schon sehr lange da und das funktioniert auch noch.
Ja, die werden dann durchrotiert. Die werden dann durch die Wellen rotiert. Das ist so. Ja,
das ist richtig. Jetzt sind wir aber bei der Frage, genau der Frage. Wir haben jetzt gelernt, so die Nachrichtensendung an sich kann die KI produzieren mit euren Tools, mit Avatar, mit Textgenerierung, mit Ausspielung und allem, was dazugehört und mit Auswertung am Ende wahrscheinlich auch noch. Was bleibt dann noch für euch als Journalistinnen und Journalisten? Also die Idealvorstellung, die man ja immer so hört und die wir viel diskutieren, ist ja genau das. Die Produktion wird uns am Ende irgendwie abgenommen. Das kann die KI womöglich sogar besser irgendwie und schneller und effizienter. Das wichtige Wort Effizienz. Aber was machen wir mit dieser Effizienz? Weil oft, und das ist so ein bisschen meine Beobachtung, widersprich mir gerne auch, wenn du das anders siehst, ist, dass natürlich viel schon mit KI-Tools auch gearbeitet wird. Vielleicht nicht ganz so strategisch wie bei euch, aber sie werden natürlich eingesetzt, um zu gucken, was können wir damit machen. Dann am Ende irgendwie immer noch mehr vom Gleichen zu machen. Und das ist für mich, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also wie nutzen wir die Zeit dann richtig, die uns die KI schenkt, in Anführungszeichen?
Naja, dafür müssen wir uns erstmal anschauen, wo uns eigentlich wirklich die Sorgen plagen und wo es uns eigentlich zurzeit wehtut. Und ich glaube, das ist im Lokalen, und da sind wir bei dem, was wir zu Anfang diskutiert haben, da sind wir im Lokalen mit sehr überschaubaren Strukturen und Möglichkeiten ausgestattet. Wir werden, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wirtschaftlich zumindest in absehbarer Zeit nicht wachsen, sondern wir befinden uns ja an vielen Stellen auf einem Rückzugsgefecht. Das heißt, wir werden mit immer weniger strukturellen und personellen und technischen Möglichkeiten irgendwie versuchen müssen, unseren publizistischen Auftrag zu erfüllen, jeden Tag der Lage Herr zu werden. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, dass du die Ressourcen, die du hast, die Kolleginnen und Kollegen, die Produktionstechnik, die du hast, dass du die so wertschöpfend wie möglich eigentlich einsetzen musst. Und wertschöpfend meine ich jetzt gar nicht mal so sehr unter dem wirtschaftlichen Aspekt, sondern wertschöpfend in Hinsicht auf die redaktionellen Inhalte, auf den Content, den du da produzieren kannst. Wenn ich also mithilfe von einer Maschine, mithilfe von einem KI-System, die Tätigkeiten, die eben nicht zwangsläufig von einem Journalisten, einer Journalistin, einem Kollegin oder einer Kollegin in der Redaktion übernommen werden muss, wenn ich die also auslagern kann und wenn die Maschine das substituieren kann, dann habe ich dem natürlich sehr viel Freiraum dafür verschafft, dass er sich jetzt wieder auf das konzentrieren kann, weswegen er wahrscheinlich auch irgendwann diesen Job ergriffen hat. Also wir lösen im Grunde genommen mit der KI ein Problem, das immanent ist, dass wir immer schon unter viel zu beschränkten Strukturen und mit viel zu geringen Möglichkeiten, mit viel zu wenig Geld am Ende des Tages ja arbeiten müssen, um trotzdem große Lagen zu bewältigen. Und es geht auch, und deswegen sage ich, ist das die Ultima Ratio für lokale Medien, der sehr gezielte und verantwortungsvolle, sorgfältige, transparente Einsatz von KI. Es geht gar nicht darum, dass man seine Rendite steigert, die Payroll zusammenstreicht und Leute vor die Tür setzt, sondern es geht darum, dass man mit den begrenzten Möglichkeiten, die man grundsätzlich eh nur hat, trotzdem diese Lage bewältigt bekommt, der man sich jeden Tag aufs Neue gegenüber sieht. Und dass man die Freiräume schafft für diese eben wertschöpfende journalistische Tätigkeit. Beispielsweise das, was ich vorhin meinte, hinsichtlich der Berichterstattung bei Kommunalwahlen oder so. Und es gibt etliche Lagen, die man da aufzählen könnte, wo lokale Redaktionen ansonsten wie Sisyphos eigentlich versuchen, das auf irgendeine Art und Weise bewerkstelligt zu bekommen mit den geringen Möglichkeiten.
Um zum Schluss zu kommen, würde ich gerne noch fragen, all das, was wir jetzt besprochen haben, hört man in der breiten Diskussion, in meiner Wahrnehmung, in der Branche und nicht zu ganz zu schweigen von der Gesellschaft, eher selten. Also es wird, und das hast du auch schon mal geschrieben, relativ selten über Lokaljournalismus diskutiert. Das machen wir bei den Lokalmedientagen, die bald wieder anstehen am 24. und 25. 6.
Oh ja,
wo du auch
drauf.
Dabei bist, genau.
Ja, das wäre cool.
Und uns ein bisschen über auch unter anderem euren Jörg Kachelmann Wetter KI-Avatar erzählen wir es.
Ja,
darauf
genau.
Freuen wir uns schon. Also wer das erfahren möchte, sollte sich ein Ticket kaufen für die Lokalmedientage, formerly known as Lokalrundfunktage. Es gab jetzt am 6. Mai den Tag des Lokaljournalismus, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Das sind natürlich Gelegenheiten, wo das dann immer mal wieder aufploppt, aber so in der gesamten Diskussion, wenn wir über die Medien sprechen, also ein Gesamtkonstrukt, was ja eben ein bisschen schwierig ist, ist ja oft so, es geht um Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es geht so um das allgemeine Medienvertrauen, es geht darum, wenn mal wieder irgendwo ein Fehler gemacht wurde, der ausgiebig breitgetreten wird, aber der Wert des Lokaljournalismus, wir haben jetzt ausführlich drüber gesprochen, du tust das seit Jahren schon und machst auf die strukturellen Probleme aufmerksam. Wie schaffen wir es, einen breiteren Diskurs darüber zu führen? Das frage ich mich schon, gerade wenn man die Wichtigkeit des Lokaljournalismus auf der einen Seite sieht und was am anderen Ende die Strukturen sind. Wie schaffen wir es, mehr darüber zu reden? Das frage ich mich auch schon seit geraumer Zeit.
Naja, das ist Fluch und Segen, wie ich finde, an unserem föderalen System, was wir ja nun mal in Deutschland haben, dass Medienpolitik Ländersache ist. Und wir sehen ja auch, wenn wir auf Deutschland schauen, auf diesen Flickenteppich, dass das höchst unterschiedlich ist. Ich glaube, in Bayern hat das lokale Fernsehen und hat der Lokaljournalismus nochmal einen ganz anderen Stellenwert als vielleicht in Schleswig-Holstein oder so. Ja, nichts gegen Schleswig-Holstein, super Bundesland, toll, hab Freunde in Kiel, alles super. Aber wir stellen fest, dass das eben aufgrund dieser föderalen Struktur für uns, glaube ich, ein Ding ist, das wir schwer gepackt bekommen. Jedes Bundesland macht da so sein eigenes Ding. Und in Bayern ist es ja nochmal eine spezielle Situation. Ne? In Baden-Württemberg auch in Teilen, in Sachsen. Wenn man einen politischen Konsens herbeiführen könnte und sagt, lokaler Journalismus und jetzt in unserem Fall unsere Mediengattung, lokales Fernsehen ist uns so wichtig, dass wir auf politischer Ebene viel mehr tun müssen, um das zu stärken, aber staatsfern organisiert, dann wäre das eine Sache, die, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit wirklich was bringen würde. Weil woran es nicht fehlt in den Medienunternehmen, unterstelle ich mal einfach, ist die Ambition. Woran es nicht fehlt, ist, dass da unglaublich talentierte, richtig gute Leute arbeiten, die wirklich Bock auf das haben, was die machen, die mit viel Herzblut bei der Sache sind, die das hochprofessionell machen und seit vielen Jahren wirklich auch dafür sorgen, dass der Nachwuchs nach wie vor seine Karriere dort starten kann. Ich glaube, das sind Strukturen, auf die wir echt auch stolz sein können, so als Branche selbst. Woran es fehlt, am Ende des Tages, ganz platt gesprochen, ist der Dukatenscheißer, der irgendwo im Keller stehen muss und der dafür sorgt, dass die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die in ganz Deutschland in den lokalen Medien einen hervorragenden Job machen, das auf irgendeine Art und Weise auch in 2, 3 oder 5 Jahren noch gestemmt bekommen. So ist das. Bei uns im Ruhrpott sagt man, am Ende kackt die Ente. Und ich glaube, darauf läuft wirklich, wirklich alles hinaus.
Man muss den Pott einfach lieben. Das war ein wunderbares Schlusswort und ich schließe mich auch an der Beobachtung der vielen, vielen tollen, sehr, sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen, gerade im Lokaljournalismus, die jeden Tag an der Basis dafür sorgen, dass Demokratie gelebt wird, dass dort Öffentlichkeit entsteht, und das ist super, super wichtig und erhaltenswert. Das haben wir heute, glaube ich, nochmal ausgiebig diskutiert. Vielen, vielen Dank, Sascha de Vigne, für deine Zeit und deine Einblicke in eure Arbeit und deine Sicht auf lokale Medien, auf Lokal-TV auch speziell. Und wie gesagt, wer Sascha live erleben möchte, kann das tun in Nürnberg am 24. Juni. Spricht er da beim Panel, welche Innovationen machen TV vor Ort zukunftsfähig? Da geht es, wie gesagt, auch um den Jörg Kachelmann-Avatar unter anderem. Wenn ihr da hin wollt, dann schaut mal bei uns in die Shownotes. Da gibt es den Link zu weiteren Infos und den Tickets. Lieber Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du
Lukas,
bei uns warst.
Danke dir.
An euch da draußen, ihr kennt das von mir, nur noch die letzten Worte. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.